Nachdem Jesus am Sabbat einen Kranken am Teich Bethesda geheilt hatte, suchten die Juden, ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Darauf antwortete Jesus ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundert werdet.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Könnt ihr die Überschrift lesen von dem Zeitungsartikel? Ich würde Gott eine reinhauen. Diese Überschrift, das hat der Journalist geschafft, hat mein Interesse geweckt, sodass ich den ganzen Artikel gelesen habe. Wie kommt man zu so einer Aussage? Was ist das Problem von Richard Dreyfuss? Ist er unbekannt? Er hat beim Weißen Hai mitgespielt, für diejenigen, die den Film mal gesehen haben aus den 70er Jahren. Ich würde Gott eine reinhauen. Warum? Was könnte ihn dazu bewegen, so etwas zu sagen, dass er Gott eine reinhauen möchte? Enttäuschung. Ganz genau, wenn man den Artikel liest, hat natürlich noch ganz, ganz viele andere Informationen, aber an einer Stelle sagt er, Gott hat Freude daran, wenn die Menschen hier auf dieser Erde leiden. Das ist tiefe Enttäuschung. Ich würde Gott eine reinhauen. Das ist eine gewagte These. Dieser Mann ist tief enttäuscht von Gott, und Enttäuschungen entstehen wodurch? Durch unerfüllte Erwartungen. Wir haben Erwartungen an Mitmenschen, an meine Frau, an meine Kinder, an meinen Chef, an meine Arbeitnehmer. Menschen können enttäuschen, so heißt es in einem Sprichwort. Jesus nie. Stimmt das? Ich würde Gott eine reinhauen, Frank. Das würde er natürlich nicht so sagen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Vielleicht würden wir es nicht so provokant und plakativ ausdrücken, weil wir hoffentlich noch eine gesunde Ehrfurcht vor Gott haben. Aber dass wir enttäuscht sind von Gott, weil Erwartungen, die wir hatten, nicht erfüllt wurden, da haben wir unsere Kinder nach bestem Wissen mit der Bibel erzogen und sie gehen trotzdem ihren eigenen Weg, sie stehen nicht im Glauben. Das enttäuscht uns. Oder wir beten für Heilung bei meinem Rheuma oder beim Rücken. Und es passiert nichts. Wenn wir ehrlich sind, wer ballt da nicht schon mal die Faust in der Tasche? Gott, warum? Wir beten für ein gutes Arbeitsklima unter den Kollegen und mit dem Chef, und der Chef hört nicht auf, mich fertig zu machen. Wir werden gemobbt am Arbeitsplatz. Oder wir haben für Frieden gebetet am Mittwoch hier in der Gebetsstunde. Und was haben wir Donnerstagmorgen gelesen in der Zeitung und im Internet? Genau das Gegenteil ist der Fall. Das sorgt für Enttäuschung. Und das sind Erlebnisse, Ereignisse, so wie Frank letzten Sonntag ausgedrückt hat, wo viele Biografien dann brechen, dass sie sich entfernen von Gott, weil eben Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und es hat ja oft mit der Frage zu tun, Gott, warum lässt du das zu, dieses Leid in meinem Leben? Wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, warum lässt Gott Leid zu? Denn keiner ist ja sauer auf Gott, wenn Gott seine Erwartungen übererfüllt, oder? Also wenn ich für einen Kleinwagen gebetet habe und Gott schenkt mir einen Mercedes, dann sage ich ja nicht, Gott, du hast mich enttäuscht, ich bin sauer auf dich. Da hat Gott auch meine Erwartungen anders erfüllt. Aber das lässt mich nicht sauer auf Gott werden. Oder wenn ich Gott um ein Haus bitte und er schenkt mir auch noch 500 Quadratmeter Rasen dazu oder Garten, dann sage ich doch auch nicht, ey, ich bin sauer auf dich, Gott. Wie kannst du nur, wie kannst du zulassen, dass es mir noch besser geht? Oder ich habe für eine Frau gebetet und sie ist auch noch Miss Germany und die beste Christin dazu oder Miss Paraguay. Da sind wir nicht sauer auf Gott. Da ballen wir nicht die Faust. Wie gehen wir damit um? Mit Enttäuschungen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, wo Menschen tief, tief enttäuscht waren von Jesus. Und zwar Johannes 11. Johannes 11, die Verse 1 bis 44, wenn Gott es zulässt und die Zeit. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Lazarus, Maria und Martha waren gute Freunde von Jesus. Das wissen wir aus Lukas 10. Maria war jene Frau, in Vers 2, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. In der Bibel wird nichts einfach nur so erwähnt, weil Johannes sein Evangelium ein bisschen länger machen möchte oder weil man noch irgendwie ein paar Zeilen hinzufügen möchte, damit es romantischer klingt. Hier wird extra erwähnt von Johannes, Maria war diejenige, die den Herrn mit Salböl gesalbt hat. Warum? Maria hat ein ganzes Jahreseinkommen, 300 Denare, ausgegeben. Alles gegeben für Jesus, um ihm zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Also sie hatten, Maria, Martha und Lazarus, die hatten eine besondere Beziehung. Die beiden Schwestern in Vers 3 ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, also zu dem du eine besondere Beziehung hast, nicht 0815, so wie zu allen anderen Menschen, der, den du besonders lieb hast, der ist krank. Gott hat uns lieb. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott hat uns lieb und seine Kinder noch einmal besonders. Gott liebt uns. Jetzt die Reaktion Jesu. Und wir merken, wie Johannes hier schon Erwartungen schürt, nicht wahr? Also eine Familie, die Jesus, die für Jesus ganz besonders ist, die er ganz besonders lieb hat. Da muss doch jetzt ganz schnell was passieren. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes, der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Also Jesus wird groß gemacht, sagt er, ich werde groß gemacht durch diese Krankheit. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Noch einmal die Betonung von Johannes. Eine besondere Beziehung. Wie geht es uns damit? Herr, ich habe so viel für dich gemacht. Ich habe dich lieb, du hast mich lieb. Und jetzt bin ich in dieser Situation. Wie greifst du ein? Als er nun wusste, Vers 6, dass Lazarus krank war, ließ er alles stehen und liegen und ist sofort nach Bethanien gelaufen und hat ihn geheilt. So würde ich meine Geschichte schreiben, oder? Wer würde seine Geschichte nicht so schreiben? Herr, du hast mich lieb. Ich habe so viel für dich gegeben, so viel für dich getan. Da musst du doch einfach alles stehen und liegen lassen. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Tiefenentspannt. Was er gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er noch ein paar andere Leute geheilt, wir wissen es nicht. Aber Jesus blieb einfach mal dort. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren. Kurz zum Zusammenhang, Jesus hatte dort ein paar Probleme mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die wollten ihn dort steinigen, das lesen wir ein Kapitel vorher, weil sie ihn der Gotteslästerung bezichtigt hatten. Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell oder nicht, wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Also so nach dem Motto, mal in unsere Sprache hinein übersetzt, macht euch keine Sorgen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, sagten die Jünger, wird er wieder gesund. Das kennen wir, nicht wahr? Wenn jemand krank ist, muss er viel schlafen, damit er sich erholt. Und wenn er schläft, dann wird er wieder gesund. Also ist die Situation nicht so dramatisch. Die dachten, er rede in Vers 13 vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Also Lazarus ist tot. Deswegen werden diejenigen, die heute sterben, auch Entschlafene genannt. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13. So, und darauf jetzt mal die Reaktion von Jesus in Vers 15. Lazarus, den hatte er besonders lieb. Aber euretwegen bin ich froh, freue ich mich, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Was war der Zweck des Johannesevangeliums? Warum tut Jesus Wunder, beziehungsweise tut sie nicht? Johannes schreibt sein Evangelium, damit Menschen an ihn glauben. Damit Menschen lernen, ihm zu vertrauen. Behalte das bitte im Hinterkopf. Jesus tut Sachen und tut Sachen nicht immer, damit das Vertrauen in ihn gestärkt wird. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen, sagt Jesus. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Etwas pessimistisch, okay, gut, wenn er nach Judäa gehen will, in die Nähe von Jerusalem, dann gehen wir alle mit, dann gehen wir eben alle drauf. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Damals war es so, dass wenn jemand gestorben ist, eben auch durch die Hitze, der kam am selben Tag auch in das Grab, in die Gruft. Also er war 4 Tage tot. Er lag 4 Tage dort in der Gruft. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer, 15 Stadien von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Also Martha, Maria und Lazarus, die waren gut betucht. Die hatten viel Geld. Es war der Catering-Service für Jesus. Und immer wenn Jesus dort in Jerusalem war und auch in seiner letzten Woche, hat er dort in Bethanien genächtigt. Und natürlich, hast du was, bist du was. Viele Juden kannten sie. Und deswegen waren auch viele Leute da, um sie zu trösten. Vers 20, die Reaktion von Martha. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Das passt so ins Profil von beiden, nicht wahr? Martha immer sehr aktiv, hat viel rumgeräumt, kam selten zur Ruhe. Und sie muss natürlich sofort los. Maria eher zurückhaltend, bleibt zu Hause. Herr, in Vers 21, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, das ist auch schon ein Vorwurf. Warum bist du nicht eher gekommen? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also ein bisschen Hoffnung kommt hier durch diesen Vers schon noch durch. Wie reagiert Jesus in Vers 23? Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, erwiderte Martha, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an einem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Also was hat Martha im Blick? Kann Jesus für Lazarus hier und jetzt noch etwas tun? Eigentlich nicht. Die Auferstehungshoffnung, die gab es, die hatten die Juden. Das wissen wir aus Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aus Daniel 12, Vers 2. Ich weiß, dass er irgendwann auferstehen wird. Aber jetzt kannst du nicht mehr viel machen, Jesus. Da sagte Jesus zu ihr, in Vers 25, den Vers, den wir alle kennen, ich bin. Präsenz. Gegenwart. Hier und jetzt. Nicht ich werde sein. Martha, wenn du mit deinen Gedanken in der Zukunft bist, ich bin die Auferstehung hier und jetzt. Und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich auch jetzt nicht, wenn dein Bruder schon mausetot ist, er anfängt zu stinken, der Geist nach jüdischem Denken auch schon ausgetreten ist nach 3 Tagen. Glaubst du, dass ich jetzt trotzdem die Auferstehung und das Leben bin? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also sie hat einen festen Glauben an den Sohn Gottes. Sie weiß, dass es nicht einfach nur ein Mensch ist. Aber ich denke, sie hat bis dato immer noch Zweifel, dass Jesus wirklich in der Situation noch etwas machen kann. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Maria ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Die haben sich abgesprochen, oder? Maria und Martha. Oder fühlen sie einfach das Gleiche? Lazarus war der Bruder von beiden. Der gleiche Vorwurf, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn, also Jesus, Zorn und Schmerz, bis ins Innerste war er erschüttert. Und da fragt man sich schon, warum fühlt Jesus das? Zorn und Schmerz, warum ist er bis ins Innerste erschüttert? Über den Unglauben, das fehlende Vertrauen der Menschen dort? Ja, kann sein. Aber ich denke, Jesus ist von Zorn und auch Schmerz erfüllt über die Konsequenzen der Sünde und über die Konsequenzen darüber, was die Sünde im Leben kaputt machen kann und kaputt macht. Darum ist Jesus erfüllt mit Zorn und Schmerz. Wie kam die Sünde in die Welt? Nicht durch Gott, durch den Menschen, durch mich. Wie kamen unerfüllte Erwartungen in diese Welt? Im Paradies, in der perfekten Gemeinschaft, bei Gott mit Adam und Eva, da gab es keine Sünde und doch keine unerfüllten Erwartungen. Da war Freude pur und ein tiefer Frieden mit Gott. Es gab sowas nicht im Paradies. Und dann hat der Mensch gesündigt. Und dadurch kamen Schmerz, Leid und Tod und unerfüllte Erwartungen. Wenn wir enttäuscht sind von Gott, und das müssen wir zugeben, das sind wir manchmal, dass wir Gott nicht verstehen. Und dass wir Gott vielleicht wie dieser Mann, dieser Richard Dreyfuss, ja vielleicht nicht eine reinhauen, aber ihm wirklich mal die Meinung sagen wollen. Dann dürfen wir eins nicht vergessen. Gott ist genauso, wenn nicht sogar noch mehr enttäuscht von mir und von dir. Gott ist zuerst einmal enttäuscht von uns. Wir haben versagt. Auf ganzer Linie. Und das ist das hüpfende Komma oder der springende Punkt. Wenn du später vor Gott stehst und ihm eine reinhauen möchtest oder ihm ein paar Takte sagen möchtest, das kannst du gerne machen. Ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit dazu bekommst. Ich spreche zwischendurch mit den Menschen. Da hat mir jemand gesagt, ja, wenn ich vor Gott stehen sollte, dann werde ich ihm aber ein paar Takte sagen. Gott wird dir ein paar Takte sagen. Gott wird dir sagen, wie enttäuscht er von dir ist. Denn sind wir mal ehrlich. Jeder von uns ist ein kleiner Diktator in seiner Ukraine. Wir können jetzt alle mit dem Finger auf Putin zeigen. Ja, das rechtfertigt nichts, was er macht. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber jeder hat so seine Ukraine im Leben, wo er andere Menschen fertig macht. Jeder bringt Leid über andere. Und das enttäuscht Gott zutiefst. Also habe ich ein Problem. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und ich werde Gott nicht anklagen können, sondern er wird mich anklagen. Und was sage ich ihm dann, wenn Gott zu mir sagt, Samuel, ich bin enttäuscht von dir über das ganze Leid, was du über andere gebracht hast. Was sage ich ihm dann? Dann gibt es nur eine Antwort. Und die heißt Jesus Christus. Und darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Jesus ist nicht gekommen, das macht er immer wieder deutlich, um alle meine Erwartungen bis ins kleinste Detail zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um erst einmal die Erwartung seines heiligen Vaters zu erfüllen, dass er nicht mehr enttäuscht mit uns sein muss. Das muss uns klar sein, wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen. Die größte Enttäuschung Gott gegenüber mir, dafür ist er gekommen, um die wegzunehmen. Deswegen sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat den Tod besiegt und das macht er nachher deutlich. Und darum fühlt er Zorn und Schmerz bis ins Innerste. Wo habt ihr ihn hingelegt? Wo habt ihr ihn begraben in Vers 34? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen oder eine andere Übersetzung sagt, Jesus weinte. Jesus fühlt mit unseren Enttäuschungen. Jesus fühlt mit, ihm ist es nicht egal. Und ich gehe davon aus, dass er hier deswegen weint, weil er die ganzen trauernden Leute sieht, weil er mitfühlt mit Martha und Maria, weil er mitfühlt über den Verlust ihres Bruders. Jesus fühlt mit. Er kann deine tiefste Trauer und Enttäuschung verstehen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Hätte Jesus machen können? Hätte Jesus das machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Hätte er machen können, ohne Probleme. So wie er den Blinden geheilt hat, in Johannes 9, aber er hat es nicht. Jesus hätte ohne Probleme Lazarus sofort heilen können. Nur durch seine Gedanken, ohne ein Wort zu sagen, ohne da zu sein, hätte er Lazarus heilen können. Er hat es nicht gemacht. Und er hat es bewusst nicht gemacht. Während nun Jesus zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist ja schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Und hier wird deutlich, Martha hat absolut keine Hoffnung mehr. Was soll das Ganze jetzt, Jesus? Warum lässt du den Stein wegwälzen? Du kannst eh nichts mehr machen. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du vertraust, wirst du meine Größe sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Was passiert hier? Jesus macht es richtig spannend. Und Jesus schürt hier ordentlich Erwartungen. Der Typ ist tot. Da ist nichts mehr, kein bisschen Leben. Menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Großes Brimborium. Der Stein wird weggerollt. Die Leute fangen an zu raunen. Was soll das denn jetzt, Jesus? Und Jesus stellt sich hin und sagt, Lazarus, komm heraus. Und was passiert? Der Tote trat heraus. Also Jesus hat ihn zum Leben erweckt. Was war mit den Erwartungen von Martha und Maria? Hat er sie erfüllt? Er hat sie erfüllt. Er hat sie sogar übertroffen. Weil er gezeigt hat, dass er nicht nur Krankheit gesund machen kann, sondern eben auch Tote auferwecken kann. Er hat sie übertroffen. Jesus hat gezeigt, dass er in jeder Sekunde dieser Geschichte Herr der Lage gewesen ist. Wir bleiben noch 2 Tage hier. 4 Tage ist er tot. Hat es genau getimt. Er geht zum Grab. Er wusste, was er macht. Alles mit seinem Vater abgesprochen. Und er zeigt ihr, dass er Herr ist, nicht nur über Krankheit, sondern auch über den Tod. Jesus hat, und das ist wichtig für unser Leben, die größte Enttäuschung Gottes von mir abgewandt. Die Sünde, die zwischen Lazarus und Jesus stand, diesen Stein, ich lege das jetzt mal so ein bisschen bildhaft aus, den hat er weggenommen. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Es ist die Sünde, die große Enttäuschung Gottes mir gegenüber, die hat er weggenommen, die keiner sonst wegnehmen kann. Und Jesus möchte mir auch helfen, das finde ich so genial. Er kümmert sich nicht nur um die Sünde, dort wo Gott bei mir enttäuscht, sondern Jesus kennt meine und deine Enttäuschungen. Jesus möchte mir helfen, mit meinen Enttäuschungen fertig zu werden. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Und vielleicht geht es dir momentan so wie Lazarus. Vielleicht bist du wiedergeboren, auferstanden in Jesus Christus. Aber du bist noch nicht richtig frei, weil du immer noch deine Enttäuschungen mit dir rumschleppst, diese Binden, die dir so ein bisschen die Sicht nehmen. Der konnte ja kaum richtig gehen. Es ist richtig schwer, darin zu gehen. Enttäuschungen nehmen dir die Freude. Enttäuschungen nehmen dir die Freude an Jesus, an der Gemeinschaft mit ihm. Die fesseln dich. Du bist nicht frei. Und Jesus sagt, nehmt sie ihm ab. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Befahl Jesus den Umstehenden. Und jetzt schau in dein Leben und sei ehrlich zu dir und zu Jesus. Wo trägst du solche Binden noch mit dir herum? Wo muss Jesus dir solche Binden abnehmen, Binden der Enttäuschung, damit du wieder frei auf ihn zugehen kannst und dich an ihm erfreuen kannst? Andere können vielleicht dabei helfen, im Gespräch oder auch im Gebet. Jesus fragt dir bewusst die anderen, befreit ihn davon. Als Christ geht man nicht alleine durchs Leben. Der Satan möchte, dass du dich mit deinen Enttäuschungen zurückziehst, dass diese Enttäuschungen dich fesseln, dass diese Enttäuschungen dich nicht frei leben lassen. Wo musst du diese Enttäuschungen Jesus neu abgeben? Du kannst sie mit ihm besprechen. Martha und Maria haben das einzig Richtige gemacht. Sie sind nicht weggegangen. Sie hätten ja sagen können, okay, Jesus kommt, mein Bruder ist tot, mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. So reagieren viele Menschen. Aber was bringt's? Was bringt's im Endeffekt, wenn du die Flinte ins Korn schmeißt? Dann bleibst du nicht nur mit deinen Enttäuschungen allein, sondern auch auf ewig verloren. Denn Gott ist auch von dir enttäuscht. Es bringt nichts, dann die Flinte ins Korn zu schmeißen. Martha und Maria gehen zu Jesus. Sie beklagen sich bei ihm, das dürfen wir tun. Sie geben ihm all ihre Enttäuschung. Wenn du so etwas hast, dann bring es Jesus. Rede mit anderen darüber. Seelsorge ist so wichtig. Gerade wenn man enttäuscht ist. Und Jesus sagt, nehmt ihm diese Binden ab. Und das Schöne ist, Jesus richtet gerade hier auch in dieser Geschichte den Blick nicht nur auf das Leben hier und jetzt. Denn Lazarus ist ja aus diesem Leben eigentlich schon ausgeschieden. Er holt ihn wieder zurück. Jesus richtet unsere Perspektive immer auch auf die Ewigkeit. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 18, und mit diesem Vers möchte ich landen, so wie der Hubschrauber jetzt auch gelandet ist, der die ganze Zeit über unserem Kopf hergeflogen ist, in Römer 8, Vers 18. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Im Übrigen meine ich, oder sagt Paulus in einer anderen Übersetzung, bin ich überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Wir dürfen und müssen lernen, in unseren Enttäuschungen über dieses Leben hinauszuschauen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben diese Perspektive Ewigkeit. Und wisst ihr was? Je größer das Leid, desto größer die Herrlichkeit bei Gott. Dort werden wir, wenn Gott möchte, sehen, warum wir hier einzelne Dinge durchgemacht haben. Wenn er es uns zeigen möchte, er ist souverän, er muss es nicht. Aber dort werden wir für all das Leid, für all die Enttäuschungen immer eine größere Menge Herrlichkeit bekommen bei ihm, an dem Ort ohne Leid. Jetzt die Frage an dich. Glaubst du das? Vertraust du ihm? Wo stehst du? Bist du im Grab? Bist du tot? Jesus hat die Enttäuschung weggenommen, wo Gott bei dir enttäuscht ist. Bist du aus dem Grab rausgekommen und läufst vielleicht mit Grabbinden rum? Dann lass sie dir abnehmen. Durch Jesus. Durch das Gespräch mit anderen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du ein großer Gott bist. Größer als unsere Enttäuschungen. Danke, dass du uns deutlich machst, dass du nicht alle unsere Erwartungen hier auf dieser Erde immer erfüllst. Du bist gekommen, um die Erwartung deines Vaters zu erfüllen, nämlich die Enttäuschung, die du über uns hattest. Heiliger Vater, die hat dein Sohn weggenommen. Und ja, wir plagen uns rum mit Leid und wir plagen uns rum mit unerfüllten Erwartungen. Aber da spielt die Sünde, die wir in die Welt gebracht haben, auch eine große Rolle. Wir wollen nicht auf andere zeigen, wir wollen in unser Leben schauen und uns fragen, ist der Stein, ist der weg? Haben wir neues Leben? Und wir wollen in unser Leben schauen und uns fragen, wo laufen wir noch mit diesen Grabbinden rum? Wo hindern sie uns an einem freien Leben mit dir, Jesus? Und da bete ich dafür, dass du Enttäuschung wegnimmst. Dass du uns gute Menschen in den Weg stellst, mit denen wir darüber reden können, mit denen wir darüber beten können. Menschen, die helfen, genauso wie Lazarus von anderen geholfen wurde, die Grabbinden wegzunehmen. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mitfühlt, dem wir nicht egal sind. Und danke, dass dir nie die Kontrolle entglitten ist bei Lazarus und auch nicht in unserem Leben. Und dass du groß rausgekommen bist und groß rauskommst. Und danke für dieses Versprechen, dass all das Leid, was wir hier durchmachen, all die Enttäuschungen durch Herrlichkeit ersetzt werden bei dir. Amen.
Zum Abschluss unseres Gottesdienstes wollen wir uns in seinen Segen stellen. Und das wollen wir tun mit dem ermutigenden Wort Jesu aus Matthäus 28 und Johannes 14, wo es heißt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht.